7, 6, 11, 5, 9 and 20 mile today. 4, 11, 17, 32 the day before. Boots, 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 moving up and down again. Down. Look at what's in front of you. Boots, 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 moving up and down again.
Und damit herzlich willkommen bei den Infizierten des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und das ist ein Podcast. Hallo und willkommen. Schön, dass ihr den Weg wieder zu uns gefunden habt. Wir sind natürlich die Ritter des Filmgenuss, aber mit Infizierten meinte ich natürlich so ein bisschen eine Anspielung auf das heutige Thema oder einen Themenschwerpunkt. Der Cold Opener, der hat ja auch schon so ein bisschen drauf angespielt mit diesem geheimnisvollen Countdown. Was hat's damit auf sich, Niklas? Hallo erstmal. Niklas, Moment, ich habe dich ja gar nicht gebührend vorgestellt, ne? An den Mikrofonen, wie immer, Niklas Cage.
Yeah. Guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Und im virtuellen Raum mir gegenüber der Bossi.
Hallo.
Was geht ab?
War das so eine erotische, erotisches Bossi?
Bossi, juhu. Ja, also alle Gespräche mit dir haben eine gewisse Erotik.
Ja.
Okay, lassen wir das.
Ja, also.
Genau, der Cold Opener. Schön so am Zurückrudern, ne?
Ja, wie soll man da jetzt wieder die Kurve kriegen? Ein geheimnisvoller Countdown. Hol uns ab.
Das war das Gedicht Boots von einem englischen Autoren und Poeten namens Rudyard Kipling. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Version, die in einem Trailer vorkommt von 28 Years Later, deswegen kommen wir auch da drauf, eine Audioaufnahme ist die von einem gewissen, oder einer gewissen, Taylor Holmes. Einem gewissen Taylor Holmes stammt, genau, aus dem Jahre 1915. Deswegen klingt die so ein bisschen, ja, man kennt ja, wenn Aufnahmen aus der Zeit klingen halt einfach ein bisschen verschlissen, sag ich mal, ne? Und das habe ich dann ein bisschen versucht zu imitieren, weil ich nicht weiß, wie es... Obwohl, nee, 1915, dann gibt es eigentlich kein Copyright mehr drauf. Egal. Self-made.
Es ist die Frage, ob... welches Studio? Das müsste Fox. Fox war früher 28 Weeks Later ist zumindest von Fox produziert. Das habe ich gerade noch so im Hinterkopf. Ist die Frage, ob die in irgendeiner Weise das Copyright erneuert haben auf diesen Reim, ne? Aber erstmal Respekt, krass. Ich hätte jetzt nicht so eine ausführliche Antwort erwartet, dass du dazu was... Ja, nicht so ungut, wir haben da jetzt vorher nicht drüber gesprochen, ne? Dass du da was gefunden hast zu... In meinem Kopf, in meiner Vorstellung, ist das irgendwas aus dem Film, was Ralph Fiennes irgendwie von sich gibt. Dieser Countdown, der da runterläuft. Also, die es jetzt gehört haben im Cold Opener, die wissen es natürlich, die haben es wiedererkannt. Im Trailer zu 28 Years Later ist das ganz prominent zu hören gewesen, ne? Dieser Countdown, der da runterläuft. Und das ist, wie wir jetzt gelernt haben, ein Gedicht. Jo. Und es hat sowas, ne? Es hat sowas Antreibendes, so ein sektenartigen Sound, würde ich sagen. So, das ist das, was ich damit irgendwie assoziiere, irgendwas.
Es geht wohl darum, also es geht in diesem Gedicht wohl darum, dass es die sich wiederholenden Gedanken eines britischen Soldaten behandeln soll, der durch Südafrika stiefelt, als sie da irgend so einen Kolonialkrieg geführt haben. Ja, Deswegen dieses Boots und don't look at what's in front of you und so. Ja.
Abgefahren. Ich finde es völlig abgefahren. Ich finde es auch wirklich krass. Also, ich will deine Recherchefähigkeiten nicht untergraben, aber ich finde es krass, was du dazu rausgefunden hast. Das hätte ich... Ich hätte es einfach nicht gedacht, dass da so viel drin steckt.
Ja, ja.
Weil meine Vorstellung, wie ich eben schon gesagt habe, war einfach, das stammt aus dem Film. Das hat Danny Boyle geschrieben oder Garland hat es geschrieben. Krass, ja, abgefahren. Also so ein richtiges Timepiece, was da mit drin ist irgendwie, ne? Ja.
Jetzt habe ich dann so ein bisschen die Frage, also die werden das ja nicht nur zum Spaß benutzt haben, das könnte ja auch irgendwas über den Film aussagen, ne? Aber gut, darauf kommen wir dann vielleicht später noch.
Ja. Themenschwerpunkt heute Danny Boyle und 28, ne? Wenn wir es mal so runterbrechen wollen.
Ja.
Was es aussagen soll, da kommen wir gleich noch drauf. Beziehungsweise was es da für Querverbindungen, Querverweise gibt vielleicht von 28 Days zu 28 Weeks und von 28 Weeks wieder zu 28 Years. was denn?
Ich habe so einen inneren Monk, den das einfach übelst hart abfuckt, dass sie Months übersprungen haben. Darauf hätte ich nie zurechtkommen, ey, wirklich.
Habe ich gerade Months genannt? Nee.
Nee, gibt's ja auch nicht. Den hat die Reihe übersprungen.
Stimmt.
Ja.
Gibt es da eine Erklärung für? Ich weiß es gerade gar nicht.
Boah, wahrscheinlich ist einfach zu viel Zeit vergangen, seitdem 28 Weeks rauskam. Ich glaube, der ist ja schon fast 20 Jahre auf dem Buckel jetzt, ne? Da haben sich immer gedacht, so scheiß drauf, wir überspringen die Monate und gehen direkt zu den Jahren.
Ja, es hätte aber auch nur noch drei Jahre, hätten glaube ich nur noch gefehlt, ne, um 28 Years authentisch zu machen, glaube ich. Ja, aber vielleicht halten sie es so wie Apple. Ich glaube, die haben nach dem iPhone 7 auch einfach, nee, nach dem iPhone 8 haben sie die 9 übersprungen und sind direkt zum X übergegangen.
Ja, das stimmt, ja.
Es wird sicherlich Gründe geben. Ja, also Themenschwerpunkt, wie gesagt, die 28-Reihe und Danny Boyle. Wobei wir ja zum Teil, wir haben letztes Jahr, könnt ihr gerne mal reinhören, einer unserer ersten Podcasts war dann zu Alex Garland. Und der hat ja auch über ein paar Filme hinweg Danny Boyles Karriere begleitet. Ja, es waren eigentlich nur drei Filme, Anfang der 2000er, zwei und jetzt eben wieder 28 Years Later. Weißt du, wer Danny Boyle ist?
Die Antwort, die du hören möchtest, ist jetzt wahrscheinlich nicht ein britischer Regisseur.
Nee, die Antwort wäre jetzt gewesen, nein, Matthias, erleuchte mich, wer ist denn
Danny Boyle? Oh, Matthias, Boyle? Nein, erleuchte mich, wer ist das?
Danny Boyle ist ein britischer Regisseur und Produzent, der für seine stilistisch kraftvollen und oft unkonventionellen Filme bekannt ist. Er wurde am 20. Oktober 1956 in Redcliffe, Lancashire. Ich glaube, das A ist stumm. In England geboren, so. Und erlangte internationale Berühmtheit durch seine vielseitige Innovationsfreude in verschiedenen Filmgenres. Von Drogendrama über Horror bis zu Biopics und Science-Fiction gibt's alles bei Danny Boyle, was ich super, super schön finde. Und trotzdem bleibt er seinem Stil treu, weißt du? Das ist so, ist mir ganz früh schon aufgefallen. Als ich so immer mehr Filme von ihm gesehen habe, dachte ich mir, ach krass, dass er so diese Sachen immer wieder mit einbauen kann in seine Streifen. Das fand ich sehr erfrischend. Also so, ja, ich habe es vielleicht bei jemand, der auch Brite ist, ne? Guy Ritchie, der hat so ähnliche Elemente in seinen Filmen drin oder ähnliche Art der visuellen Inszenierung. Aber dann doch wieder ganz anders. Keine Ahnung, wenn wir einen Filmwissenschaftler kennen würden, dann würde ich ihn fragen, ob es sowas wie die britische Filmschule gibt, britischen Stil.
Er hätte jetzt wahrscheinlich bei Kubrick angefangen oder so.
Achso, ja stimmt.
Ja, ja so Uhrwerk Orange.
Stimmt.
Ja.
Der ist ja auch noch da, aber das ist, gut, das, ja... Ja, nicht. Ich dachte eher jetzt an so Mainstream-Filmemacher.
Ach so, ja. Okay, ja.
Deshalb, Kubrick ist für mich immer noch auf so einem Podest irgendwie, ne? Er schwebt über allem. Ja, ich finde, das ist nochmal so ein Ausnahmeding.
Ja, okay, du hast, also die Filme, die er gemacht hat, sind nicht die zugänglichsten, das will ich dir geben, ja.
Das stimmt, ja.
Und so Uhrwerk Orange schon gar nicht.
Ja.
Aber gut, bleiben wir bei Monsieur Boyle.
Bleiben wir bei Monsieur Boyle. Die Frage, die sich mir eben gestellt hat, ist er ein Sir? Hat er den Ritterorden?
Sir? Nope.
Hat er nicht, ne?
Also eigentlich weiß Wikipedia sowas ja immer und da steht auf jeden
Fall
nichts.
Ja, da steht's nicht, ne?
Ja.
Nee, hat er tatsächlich nicht. Tja, das ist natürlich ein
Shame.
Eklatantes No-Go.
Vor allem der Bray ist auch nicht mehr der Jüngste, so viel Zeit haben sie nicht mehr.
Ja. Selbst Nolan wurde zum Ritter geschlagen. Aber egal. Danny Boyle hat angefangen mit einem Film namens Shallow Grave. Ein Thriller. Drei Mitbewohner finden ihre neue vierte Mitbewohner Leiche samt Koffer voller Geld. Das ist so grob der Inhalt. Ich habe noch nie von dem Film gehört. Ich habe den nicht gesehen. Der ist von 94. Man muss auch dazu sagen, Danny Boyle, ne, der ist ja, der wird 67, ist 67.
68
der
sogar.
Ist 68. Der ist relativ jung, ne? Also der hat auch relativ spät. Der ist jetzt nicht so 80er-Jahre-Ära oder der ist so, ja, Mitte, Ende 90er eigentlich erst auf den Plan getreten.
Ja, der war fast 40, als er seinen ersten Film gemacht hat, ne? Schon,
genau.
Das ist schon alt heutzutage.
Ja, also zumindest, er ist ja ein etablierter Name in Hollywood, aber er ist auf jeden Fall nicht diese Ära Spielberg, Kubrick, Coppola, De Palma, also New Hollywood könnte man jetzt sagen, die Ära ist er nicht, also vom Level her. Es ist schon so meine Generation, würde ich sagen. Ich bin mit seinen Filmen aufgewachsen, das kann man schon sagen, ja. Weil, dann kommen wir jetzt nämlich zu seinem großen Durchbruch, Trainspotting. Da will ich jetzt auch gleich mal direkt als erstes deine Meinung hören. Das war nämlich so sein großes Ding. Eine Gruppe junger Heroinabhängiger in Edinburgh und ihr nihilistischer Lebensstil, ne? Das war so das Ding an Trainspotting. Drogenkonsum auf der großen Leinwand, einem Mainstream-Publikum irgendwie nahe zu bringen, damit hat er schon polarisiert, würde ich sagen. Und nicht zuletzt auch die Karriere von Ewan McGregor gestartet, ne?
Mhm.
Und wie findest du den, sag mal?
Ja, jetzt hast du die Wurst direkt auf den Grill gelegt. Ich habe ihn noch nie gesehen.
Ach nee. Ah,
ich wollte ihn ja gucken, aber mir ist aufgefallen in der Vorbereitung auf diese Folge, es gibt gefühlt keinen einzigen fucking Film von diesem Mann online zu sehen.
Außer, ist schon klar, dass, ja.
Außer 127 Hours. Den habe ich kürzlich noch gesehen, aber Trainspotting, ich weiß genau, der war mal online, aber der ist mittlerweile bei keinem Streamer mehr gratis zumindest nicht zu sehen.
Also The Beach, zu dem kommen wir gleich nochmal ganz kurz. Der ist zum Beispiel bei Disney Plus, habe ich gesehen. The Beach kann man bei Disney Plus.
Ah, ja.
127 glaube ich auch, ne?
Ja, den habe ich doch kürzlich gesehen, ne?
Ja. Trainspotting. Also, ganz kurz, da fühle ich mich schlechter als, da fühle ich mich schlechter, schlecht eigentlich, wenn ich da so ins offene Messer laufe und dich frage, ja, weil das, ja, das hätte ich ja vorher wissen können.
Nein, ist doch alles gut. Also ich hätte ihn wirklich sehr gerne gesehen. Ich habe sehr, sehr viel Krasses darüber gehört. Der taucht ja ständig auf Listen auf und wegen Filme, die du gesehen haben musst, bevor du stirbst und so.
Ja, vor allem, den hätten wir halt auch vor ein paar Wochen hatten wir dieses schöne Thema, die besten Film-Openings. Da hätte der auch reingepasst, ne? Das Opening von Trainspotting, wie sie auf der Flucht sind. Und dieser Monolog von Ewan McGregor, der ist halt iconic auch, ne?
Mhm.
Und ich glaube, Choose Life ist so die Catchphrase aus diesem Monolog. Dann zählt er halt so ein paar Sachen auf, so Entbehrlichkeiten im Leben und so weiter, ne? Und am Ende bleibt halt immer so dieses, ich wähle das Leben, weißt du, so Choose Life, das ist so dieses, das ist so die Message dann aus diesem Monolog und das ist hängen geblieben, seitdem ich habe den irgendwie, wahrscheinlich nach Episode 1,
Ach krass.
Hab ich den gesehen? Ja, weil ich kannte Ewan McGregor schon. Ich kannte Ewan McGregor und ich habe den wahrscheinlich bei Arte oder bei Dreisat nachts im Fernsehen irgendwann mal geguckt, reingeschaltet, gesehen, oh, Ewan McGregor, oh krass, die nehmen Drogen, weißt du so? Und ja, der Film, der wird halt richtig, richtig üble Szenarien werden da aufgemacht, ne? Also von allen möglichen Drogen, die da konsumiert werden, bis hin zu zerstörten familiären, gesellschaftlichen Strukturen, ist alles drin so, ne? Also ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen für die, die den Film nicht kennen. Der Film hat so einen richtig, richtig üblen Tiefpunkt.
Also ist schon auch ziemlich edgy, der Film.
Aus heutiger Sicht nicht, ne? Aber 96 muss das schon für einen Aufschrei gesorgt haben, ne? Eben, dass man so einen Film wie Trainspotting auf der großen Leinwand hat und prominent beworben und in dem eben ja dieser exzessive Drogenkonsum so im Vordergrund steht. Ne?
Okay, also so ein bisschen das, was für die Deutschen in den 70ern mal Christiane F. war.
Vielleicht, ja, wobei der ja noch dramatischer ist. Der zeigt ja keine guten Seiten. Der zeigt ja nicht gut, so, der spiegelt nicht so die andere Seite wider und sagt so, hey, hier ist ein bisschen Hoffnung.
Das stimmt,
Es gibt einen Part in Trainspotting, in dem Ewan McGregor eben den Entschluss fasst, okay, ich mache jetzt einen Entzug und mache den halt so alleine und zeigt dann halt so, wie er sich darauf vorbereitet, ne? Und was eben alles schief geht. Großartiger Cast. Es gab einen zweiten Teil, 2017, glaube ich. Da habe ich ja auch beide Filme, also Trainspotting 2 habe ich da zum ersten und einzigen Mal gesehen und Trainspotting 1 das letzte Mal. In einem Double-Feature tatsächlich. Das war ganz witzig. Und Trainspotting 2, dann kann man das hier an der Stelle vielleicht nochmal direkt abhaken. Also der kam ja über 20 Jahre später, ne? Und der war auch ganz anders. Also der war ganz anders, als ich gedacht hätte. Der beleuchtet dann dieselben Figuren eben wie im ersten Teil und zeigt aber, wie sie 20 Jahre später so in einem gut bürgerlich konventionellen Leben versuchen anzukommen oder angekommen sind. Ne? Mhm. Das ist dann tatsächlich so das Szenario. Der hat so ein paar Sachen weitergesponnen, ein paar Figuren auch interessant weitererzählt, aber der hat nicht... Also, sein Vorgänger war ein Kultklassiker oder ist ein Kultklassiker, ne? Ist nicht leicht, da dran anzuschließen, ne?
Ja, das ist oft so. Klingt so ein bisschen so wie Crank und Crank 2. Obwohl man jetzt darüber streiten könnte, ob Crank ein Kultklassiker ist, aber ich liebe den Film.
Ich würde schon auch sagen, doch, das ist schon etwas geheimer Kultfilm. Ja. Moderner eben, Kultfilm.
Der erste, der zweite ist dann echt wieder schranzig, ey.
Ja. Warte, der erste war mit Adrenalin und der zweite war mit Elektrizität.
Genau,
ne? Ja. High Voltage heißt jetzt. Ja,
genau,
okay.
Ja. Und es war ja übelster Trash, ey, der zweite.
Aber er hatte ein paar nette Ideen mit dieser Elektrizität auch und so. Das. Also das, was Trainspotting so an Effekt hatte eben, dass es Diskussionen darüber gab, wie weit da Drogenkonsum irgendwie verharmlost wird, so einen Effekt gab es bei Trainspotting 2 einfach nicht. Ich weiß noch, es gab einen kleinen Hype, als der Film angekündigt wurde, aber ich war dann doch recht ernüchtert. Es war auch wahrscheinlich der letzte Film, den ich von Danny Boyle gesehen habe, weil hier kommen gleich ein paar Filme, die ich gar nicht kenne.
Ja, ich habe noch einen danach gesehen.
Du hast noch einen gesehen, ja, siehst du. Ja. Hast du Alive Less Ordinary gesehen von 97?
Nein.
Okay, das ist eine romantische Komödie, den kenne ich auch nicht. So eine ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen Entführer und Geisel mit Fantasy-Elementen.
Oh Gott.
Ich muss auch sagen, also ich habe da, weiß ich nichts über den Film. Anders als über The Beach, den hast du aber gesehen, ne?
Ja, den habe ich gesehen.
Ja, genau. Alex Garland. Wir haben letztes Jahr schon ein bisschen drüber gesprochen. Leonardo DiCaprio. Der hier tatsächlich war auch Ewan McGregor vorgesehen für die Hauptrolle. Tatsächlich. Da ist aber Leonardo DiCaprio eingesprungen.
Ja, der so ein bisschen von seinem Jack-Image weg wollte damals.
Wahrscheinlich, ne?
Ja, wollte der. Der hatte keinen Bock mehr hier, Jack Dawson und so und Romeo zu sein.
Ja. Hat er gut gemacht. Hat er auf jeden Fall gut gespielt. In The Beach. Ich mochte Leonardo DiCaprio zu der Zeit. Ich habe jeden Film mit ihm sehr gerne gesehen. Das war für mich schon so ein Grund, einen Film zu gucken tatsächlich. War einfach Leonardo DiCaprio. Keine Ahnung, wieso. Mhm. War einfach so ein Frauenschwarm.
Wieso habe ich die ganze Zeit irgendwie so im Hinterkopf, dass der Film so gespalten aufgenommen wurde? Aber der ist doch eigentlich gar nicht. Ja, aber der ist doch eigentlich gar nicht so scheiße, oder?
Also ich habe hier tatsächlich noch notiert, kommerziell erfolgreich, aber polarisierend. Die Kritiker mochten ihn nicht. Ähnlich auch bei, ich glaube, bei 28 Days Later. Das ist, also erst mit Slumdog Millionär, zu dem wir gleich noch kommen werden, war es ja so, dass Danny Boyle wirklich so kommerziellen Erfolg auch hatte, Mainstream angekommen war, ne? Und daran haben sich so ein bisschen die Kritiker geschieden anscheinend an seinen Streifen bis dahin, ne? Aber keine Ahnung wieso. Also ich finde auch The Beach, der guckt sich wunderbar weg. Der hat so einen rhythmischen, dynamischen Vibe einfach, ne? Was eben auch so mit diesen schnellen Schnitten und so eine Energie in der Bildsprache einfach bei Danny Boyle ist, so, ne? Das ist nachher bei Slumdog Millionär noch viel krasser. Hier, du musst mich ja unterbrechen. Ich habe das Gefühl, ich führe gerade schon einen langen Monolog. Ne?
Nein, das ist gut.
Wie gesagt, das ist bei da The Beach ja auch so Südost angesiedelt ist, ne? Ich glaube Philippinen, Thailand. Bali, Thailand.
Es gibt diese Geschichte doch über diesen Strand, wo sie den Film gedreht haben, der danach so von über Touristen überrannt worden ist,
richtig, dass da
die ganze Natur im Arsch war. Und dann haben sie den Strand erstmal für ein paar Jahre dicht gemacht.
Ich erinnere mich, das hast du zum Alex Garland-Teil, hast du das, glaube ich, auch gesagt.
Ja. Habe ich auch schon gesagt,
ja. Ja, sehr gut.
Ich sehe übrigens auch gerade schon wieder Robert Carlyle. Ich wusste gar nicht, dass der auch so ein Everybody's, also dass der so die Muße ist von Danny Boyle.
Auch,
der wird uns ja gleich wieder über den Weg laufen, ja.
Ja, ich mag ihn halt auch, ne? Also ich mag Robert Carlyle sehr gerne.
Ja, ja. Das klingt jetzt so richtig komisch, aber für mich war der Typ, während ich aufwuchs, immer Adolf Hitler. Ja, ich kannte den halt nur aus hier, der Aufstieg des Bösen, ey.
Der bekannte Zweiteiler, wer kennt ihn nicht?
Der immer bei RTL 2 lief.
Stimmt, RTL 2 und bei Amazon Prime ist es mir die letzten Jahre öfter ins Auge gesprungen.
Ja, also du weißt schon, damals, als wir und unsere Vorfahren noch Fernsehen geguckt haben, ne?
Ja.
Macht ja heute keiner mehr.
Aufstieg des Bösen ist eine ganz gute Biografie. Also schlecht ist es nicht, man kann es
gut
sagen. Ja.
Würde ich auch nicht sagen, nee.
Ich finde jetzt nur Robert Carlyle, ob er gut Hitler gespielt hat.
Er ist nicht Bruno Ganz, aber es war okay.
Ja, genau. Der ist ein bisschen zu schmal, so finde ich. Also er hat einfach, ich habe nie so dieses, also von der Maske her hätte man ein bisschen mehr machen können.
Ja, die Gesichtsform war nicht so 1:1, das stimmt. Ja.
Genau. Er ist dann doch noch zu britisch.
Ja, Hitler hatte eher so einen runden Kopf.
Ja.
Der so leicht länglicher, sag ich mal. Stimmt. Aber gut, reden wir nicht weiter über Adolf Hitler.
Ja, ich will noch kurz sagen, er war ein bisschen zu blond, glaube ich. Aber egal. The Beach. Und dann im Anschluss, natürlich direkt 28 Days Later, der Film, weswegen wir hier heute auch zusammengekommen sind.
Wir haben uns heute hier versammelt. Okay, also machen wir jetzt eine Arschbombe in 28 oder sagen wir noch ein, zwei Worte zu den Filmen, die danach kommen, bevor wir jetzt die ganze Zeit hin und her springen?
Ach so, dann lass uns das noch machen, okay.
Weil ich habe damals Slumdog einmal gesehen, dann hat der Film so übelst hart bei den Oscars abgeräumt. Danach, seit dem Tag nach den Oscars hat gefühlt nie wieder ein Mensch ein Wort über diesen Film verloren. Wir können uns alle noch an die Szene mit den Löffeln erinnern, so, aber dann hört es auch schon wieder auf, oder?
Erinnere mich da nicht dran, nee.
Ja, okay.
Ich erinnere mich echt an deine Szene mit Löffeln. Beschreib die mal.
Da wird doch so ein Junge, es ist was mit heißen Löffeln und Augen und so.
Ah!
Ja.
Okay, ja. Verstümmelung?
Ja.
Oh, ich mein, übel. Sowas, ja, ich ja, mein, ja, jetzt geht's, ja. Es kommt dunkel wieder, ja, okay. Ja. Ich habe die Story aber hier auch schon erzählt. Ich hatte damals mein erstes Date mit meiner damaligen Freundin beim Million Dollar Baby. Ach, Million Dollar Baby, Slumdog Millionär.
Wäre auch ein guter Film gewesen.
Ey, ja, im Nachhinein dachte ich mir so, ey, ihr hat der Film gefallen, das habe ich gut ausgewählt, war das so meine Reaktion, weißt du? Weil der war gut, glaube ich. Für ein erstes Date, ja, ist das ein guter Film, Leute. Das, ja, wollte ich euch nur sagen.
Ist schon ganz cool, wie dieser Junge da auf dem Stuhl bei Wer wird Millionär sitzt so und dann, ja, dann wird einfach mit jeder Frage, die er gestellt bekommt, wird doch so ein Teil seines Lebens aufgespult, bis sie bei der Million sind. So. Genau, er kann mit jeder Frage irgendeine persönliche Erfahrung verknüpfen. Und der Film war ja auch wirklich kriminell erfolgreich. Ne? 15 Millionen hat er gekostet, fast 400 hat er eingespielt. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Also dafür, dass der so in der Versenkung verschwunden ist, ist das schon wirklich beachtlich.
So geht es aber vielen Filmen, die so diesen Oscar-Buzz haben, ne? Tatsächlich, dass sie den Oscar-Buzz haben.
A Gravity. Und,
ja. genau, und danach eben in der Versenkung verschwinden, ja, und vielleicht auch gar nicht mehr so ein Heimkino-Erfolg feiern dann, ne? Gibt ja auch Filme, die tatsächlich im Kino nicht so erfolgreich sind, dafür im Heimkino mehr, auch ohne Oscar-Buzz beispielsweise. Ich bin mir gerade nicht, es kann gut sein, dass der bei uns auch erst nach den Oscars anlief.
Das kann sein, dass das so ein Fall war, ja.
Dass das so ein Fall war, dass der bei mir auch erst so richtig auf dem Schirm war, weil er den Oscar als besten Film bekommen hat. Mhm. Und ach genau, und was ich eben noch zu deiner Zusammenfassung hinzufügen wollte, genau, es ist auch alles so im Rahmen dieser, ne, diese Love Story, die spielt da ja auch noch mit rein. Mhm. Patel, ne, heißt er doch, der.
Ja, ich meine auch.
Der Hauptdarsteller, der ist halt, der hat halt noch, Dev Patel, genau, der hat ja noch so ein bisschen Karriere gemacht in Hollywood. Letztes Jahr dann auch mit, Monkey Man? Ja. Fand ich ganz gut. Hatte ich aber auch hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Könnt ihr euch die Folge mal raussuchen. Ja. Gefiel mir ganz gut. Und bei Dev Patel muss man halt auch sagen, also es gab auch viel Kritik bei Slumdog Millionär, ne, mit ausgebeuteten Kindern. Da wurde ja viel an Originalschauplätzen in Indien gedreht und so. Genau, die Kritik war auch da, dass da eben das ein oder andere nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und Dev Patel, der ist halt jetzt, ja, der ist halt in London geboren, ne? Der ist jetzt auch nicht irgendwie aus dem Slum rausgecastet worden oder so. Ja. Ja, das könnte man ja meinen im ersten Moment. War aber nie der Fall, meine ich. Also der hat,
Ja, das nennt man dann wohl Schauspielern.
Ja. Nein, ich meine, der hat auch in einer ganz normalen Schauspielschule Unterricht genommen. Der ist jetzt nicht irgendwie Supertalent von der Straße gecastet oder so.
Ja.
Weil ich denke, mit dieser Legende hat das schon so ein bisschen gespielt, als der Film rauskam, ne? Oder wenn man den Film jetzt zum ersten Mal sieht, dann. Ja.
Ja.
Gibt
ja, das kann schon gut sein, ja.
Ja, wenn du dir jetzt. Ja, was hat er dann gemacht? 127 Hours, ne?
Den habe ich kürzlich Biopic gesehen. Biopic, okay. Sag mal so, das Biopic beschränkt sich auf 5 sehr beschissene Tage aus dem Leben eines jungen Mannes.
5 Tage hat er da gehockt?
Jo.
Boah, krass.
Ja gut, 127 Stunden, ne? Wie der Titel schon sagt.
Ah, stimmt. Ding Dong.
Ja. Ja, ich war da auch in der Nähe, ey. Das wusste ich aber gar nicht. Ja. Weil das war in der Nähe des Canyonland National Parks in Utah und ich war genau in diesem National Park. Ohne Scheiß hätte ich das vorher gewusst, ey, dass er da in dieser einen Felsspalte geklemmt hat, die gar nicht so entfernt war, wäre ich da vielleicht kurz hingefahren. Weil ich habe da schon YouTube-Videos gesehen von Leuten, die genau durch diese Spalte klettern. Das sieht jetzt nicht so anspruchsvoll aus. Er hat einfach nur Pech gehabt, der Typ. Okay, also bevor wir jetzt hier weiter so kryptisch reden, es geht darum, dass ein junger Mann namens Aaron Ralston mit dem Fahrrad unterwegs ist in der Nähe eines Nationalparks in Utah und dann klettert der durch so eine Felsspalte und klettert da von so Felsen, von Felsbrocken zu Felsbrocken, die quasi ein bisschen ja, im oberen Bereich der Spalte drin klemmen und einer dieser Felsen rutscht dann mitsamt ihm ab Richtung Boden. Und ja, irgendwann ist dann halt Feierabend, weil die Spalte zu eng wird. Und dann merkt er auf einmal, dass sein Arm zwischen diesem Felsbrocken und der Felswand hängt. Und ja, der kommt da nicht raus. Genau. Und das beschreibt dann, also dieser Film beschreibt dann die nächsten paar Tage, die echt giftig sind für ihn. Eklig. Denn der hat nur noch 300 Milliliter Wasser dabei, nur noch zwei so trockene Burritos.
Ja.
Und ja, das Einzige, was er sonst noch dabei hat, zumindest das einzig Brauchbare, was er sonst noch dabei hat, ist so ein kleines Multitool-Schweizer Taschenmesser. Mhm. Den Rest kann man sich ja vorstellen.
Mit einer Mini-Klinge.
Genau.
Handy schon, war, glaube ich, auch am Start. Akku leer, kein Empfang, irgendwie so, ne?
Er hatte da gar, da hast du keinen Empfang, ey. Das ist der Arsch der Heide.
Okay, ja, okay, ja. Okay. Ja, ja, weil zumindest im Film meine ich mich erinnern zu können, dass im Film es diese Ebene auch noch gab, dass er dann irgendwie Handy auspackt und dadurch Spannung aufgebaut wird, so von wegen, oh, kann da jetzt jemanden erreichen oder nicht? Ich kann mich aber auch irren. Ja, also ich habe den Film auch nur einmal gesehen. Es ist, da spielt da überhaupt noch jemand anders mit?
Ja, ja, ja.
Am Anfang, ne? Im Prolog gibt es, glaube ich, Anfang noch so die,
gibt's,
die Freundin.
Ja, da lernt er so zwei Wanderinnen kennen.
Ah, genau.
Die kennt man auch, ey. Warte mal, lass mich mal kurz gucken.
Ja, ich bin gerade dabei.
Amber Tamblyn auf jeden Fall.
Ah.
Und die andere, wie hieß sie? Rooney Mara vielleicht?
Ach.
Ah, nee, Kate wirklich? Mara.
Ah, Kate, ja. Mara, ja, okay.
Ja.
Ja. Ah, Tread Williams auch dabei, okay. Ja, Lizzie gut, Kaplan, die haben aber tatsächlich.
Auch, krass, ja. Bitte? Lizzie Kaplan sogar auch, ey.
Ah, ja. Die, es beschränkt sich aber schon das ganze Szenario tatsächlich auf James Franco und eben seine ausweglose Situation.
Ja, ja. Also der Film geht 94 Minuten, davon ist er bestimmt 75 Minuten alleine. So.
Ja.
Oh.
Und dieser Vorfall, wenn mich nicht alles täuscht, der lag damals auch noch nicht so weit zurück. Der Film ist von 2010.
Ich glaube, das war 2003 oder so. Ja.
Genau, siehst du, das war relativ, dieser Aaron Ralston, ja, den gab es ja wirklich.
Ja, ja, der.
Hieß der auch so? Ja, ne?
Ja, ja, der hieß so. Das ist alles, okay. Also er hat auch selber gesagt, das ist alles extrem wirklichkeitsgetreu, was sie, okay, da gemacht haben, weil er hat ja, also die haben auch sogar an dem Ort gedreht.
Stimmt, es war genau die Felsspalte, ja,
ja,
ne?
Es war eine Mischung aus dieser Felsspalte und natürlich einem Set wegen praktischen Gründen, Set, okay. Du kennst das ja.
Ja, ja. Ja, ist krass. Also das End vom Lied weiß jeder, ne? Also selbst wenn man den Film jetzt nicht gesehen hat, ich habe den Film damals nicht gesehen, ich habe aber so viel Promo, PR-Material, ja, in den Nachrichten und so darüber, das wusste halt jeder. Am Ende schneidet er sich eben mit diesem kleinen Schweizer Taschenmesser den Arm ab, ne? So am Ellbogen irgendwo, an der Ellenbeuge oder wie das heißt.
Also er schneidet, ja, sich das Gewebe durch und, ja, dann nutzt er quasi die Hebelwirkung, um sich Elle und Speiche durchzubrechen.
Boah,
ja. Und der letzte Moment ist so, wo er, also das Letzte, was er sich aufgehoben hat, in Anführungszeichen, ist der Nervenstrang. Und das ist wirklich fies, ey.
Boah. Ah.
Alter Schwede.
Oh nee, hör auf, mir zieht sich alles zusammen. Ey. Wenn ich daran denke, jetzt, dass dann, weißt du, dass du so alles abgetrennt hast irgendwie und es hängt nur noch daran, was am meisten wehtut irgendwie, ne? Das, boah. Boah.
Ja.
Ja, ein sehr intensiver Film, auch sehr sehenswert. Ich glaube, es gab ein paar Oscar-Nominierungen, nicht sogar für James Franco. Nominierung, Oscar, tatsächlich, 1, 2, 3, 4. 4,
krasse.
5, 6 Nominierungen, ja.
Meine Fresse, ist ja heftig.
Ja. Unter anderem bester Film, bestes adaptiertes Drehbuch. Ah, siehst du, okay, dann gab es da auch schon ein Buch zu dem Thema. James Franco, beste Filmmusik, bester Song, bester Schnitt. Also da hat auf jeden Fall Danny Boyle nach Slumdog Millionär ja, Blut geleckt. Der hatte dann Bock auf Oscars anscheinend. Weil der nächste Film, den er dann gemacht hat, oder der übernächste, mal ganz kurz in die Liste reingucken. Ah, hier ist es. Der übernächste war dann direkt ein Steve Jobs Biopic mit keinem geringeren als Michael Fassbender in der Hauptrolle, ne? Und ja. Drehbuch Aaron Sorkin.
Dazwischen war sogar noch Trans mit Rosario Dawson, aber den habe ich jetzt nicht gesehen, deswegen kann ich
den das nicht sagen. Den habe ich auch nicht gesehen. Ja, ist auch ein bisschen.
Ja, Steve Jobs, also ich boah, es gibt ja zwei Filme und ich kann die nicht auseinanderhalten. Es gibt einmal den mit Fassbender und einmal den mit Ashton Kutcher, ne?
Genau. Der heißt, glaube ich, nur Jobs.
Der hieß der nur Ashton, Jobs, genau. Und ich habe die auch Ashton beide mal gesehen, ey, aber ich, boah. Aber ich fand jetzt beide solide, deswegen war das wahrscheinlich, war es wahrscheinlich kein schlechter Film.
ja, tatsächlich jetzt in der Vorbereitung fehlte mir ein bisschen die Zeit, sonst hätte ich mir den Steve Jobs nochmal angeguckt. Ich habe mich sehr auf den Film gefreut, muss ich sagen, war dann aber damals auch ein bisschen underwhelmed. Also A, war der so dreigeteilt, ne? Der hatte ja so eine Dreiaktstruktur, bei der ja, so Milestone-Ereignisse in Steve Jobs Karriere und Leben abgebildet wurden. Also einmal wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr genau, war es die Einführung des Mac, dann die Einführung des iPods und dann später noch die Einführung des iPhones.
Ja.
Und quasi dann so vor oder kurz nach einer dieser Keynote, ne, wie er sich dann darauf vorbereitet hat. Ich müsste das mal nachchecken, ob das anhand dieser Biografie, das war ja auch ein ganz großes Ding, als die Steve Jobs Biografie damals rausgekommen ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass Steve Jobs ein paar Jahre vorher gestorben ist, 2 oder 3 Jahre vorher. Und ja, und dann kam dieser Film ja schon, wurde dieser Film angekündigt und ja, das ging alles relativ schnell. Und ich finde, also, ich meine, das, was Fassbender gemacht hat, war halt, sich so schauspielerisch der Figur Jobs anzunähern. Aber wie der Typ wirklich war und dass man so einen Eindruck davon bekommen hätte, dass der so ein, ja, so ein...
Ein Arsch war?
Ja, ob er ein Arsch war oder halt eben dieses, dass das alles authentisch war, dass er dann so pedantisch und perfektionistisch irgendwie auch seine Präsentationen vorbereitet hat und seine Produkte. Und da gibt es ja ewig viele Anekdoten zu dem Thema, wen er nicht wegen was für Gründen rausgeschmissen hätte. Aber ja, ich weiß noch, ich war, wie ich eben schon gesagt habe, ein bisschen underwhelmed, ein bisschen unterwältigt von dem, was ich so von diesem Film erwartet habe tatsächlich. Ne? Also Michael Fassbender, Danny Boyle, Steve Jobs, 3 richtig große Namen, ne? Also das dann,
stimmt, ja.
Ja, weißt du so, das, ja, so ein Film über Freddie Mercury hat viel mehr polarisiert. Allerdings, muss man auch dazu sagen, für mich war ja Steve Jobs schon so eine Tech-Ikone, ne? Also ich habe das schon gefeiert, als das, also das, was er so repräsentiert hat und ja, so diese technischen Innovationen, die er einfach entwickelt hat, ne? Also ohne sowas gibt es nicht nochmal. Elon Musk probiert immer so in seine Fußstapfen zu treten, aber ohne Chance. Also das wird keinen zweiten Steve Jobs geben.
Steve Jobs war vielleicht ein Affe, aber der war ein Visionär.
Genau.
Der dir wirklich die Welt verändert hat. Okay, das hat Elon Musk vielleicht auch gemacht, aber dafür ist Elon Musk halt so ein idiotischer Schwurbler und das war Steve Jobs nie. Der war einfach eher so ein Hippie.
Der war schon
so ein Hippie. Der hat keinem was zuleide getan, so.
Ja, eben außer den Leuten, die für ihn gearbeitet haben. Ne?
Ja gut, aber Apple hat den ja auch ausgebotet, also vielleicht war das einfach nur so ein kleiner Rachefeldzug. Der hat einfach nur gesagt, so fickt euch. Ich glaube, der hat sich doch wieder in die Firma eingekauft.
Das kann sein. Ich erinnere mich nur an, es gibt Geschichten, dass er dann Leute, die ihm untergeben waren, dass er die halt auch wie Scheiße behandelt hat teilweise. Ne?
Oh, das habe ich ja noch nie von Vorgesetzten gehört.
Ja. Ja, das stimmt schon. Also
Also der war auf jeden Fall in ganz anderen Arschlochsphären unterwegs als Elon Musk, ey.
Glaube ich auch. Glaube ich auch.
Ich meine, hier geht es kein größenwahnsinniger Spinner und Elon Musk ist einfach größenwahnsinnig.
Er ist doch so. Das stimmt. Und er weiß vor allem auch nicht, was er will. Das kann man hier aus aktuellem Anlass auch mal dazu sagen. Witzig ist nur über Elon Musk dieses Thema, dass er so zwischen den politischen Lagern hin und her springt. Das macht er schon seit vielen, vielen Jahren. Also das ist jetzt nichts Neues tatsächlich. Ich will jetzt auch Steve Jobs nicht irgendwie als Gott darstellen oder als ich fand einfach, also ich bin Fan von Apple immer gewesen. Und seit Steve Jobs nicht mehr da ist, ist das aber auch nicht mehr dieselbe Company. Die haben seit, die haben seit 15 oder 16 Jahren, wie es unter Steve Jobs üblich war, auch neue Produktkategorien eingeführt. So.
Haben die nicht mehr gemacht, nee.
Haben sie seitdem nicht mehr gemacht.
Die Apple Watch. Die Apple Watch.
Ja, aber die war wahrscheinlich auch schon von Steve Jobs irgendwie.
Das kann sein, ja.
In der Entwicklung.
Man kann einfach sagen, Apple ohne ihn ist wie Queen ohne Freddy. So ein bisschen. Ja, ist so, wirklich so.
Sehr schön gesagt, ja.
Ja.
So viel über Steve Jobs. Der Film ist sehenswert. Aaron Sorkin ist auf jeden Fall, hat das Drehbuch geschrieben. Der Film ist schon gut, ey. Guckt ihn euch gerne mal an. Verweilen wir nicht so lange. Jetzt haben wir schon zu viel über Apple gesprochen. Aber passiert, ne? Passiert. So, Trainspotting 2 haben wir abgehakt. Du hast wahrscheinlich noch Yesterday gesehen, hä?
Habe ich tatsächlich, ja. Ganz kurzer Abriss. Die Idee ist cool, aber der Film macht leider nichts raus.
Okay. Es ist diese Beatles-Geschichte, ne?
Keiner
erinnert sich an die Beatles oder
genau.
so, ne?
Der Dude wacht auf und ist der Einzige, der sich an die Beatles erinnern kann. Das Ding ist nur, der Film verpasst leider die Chance, uns als Publikum, die ja die Beatles kennen, zu zeigen, wie die Welt ohne die Beatles wirklich wäre. Er fokussiert sich leider nur auf diesen Dude, der völlig besessen davon ist, die Musik wiederzubringen, aber du weißt nie, so macht er das nur, um den Mitmenschen diese Musik zu gönnen oder weil er Kohle damit verdienen will.
Ah.
So, deswegen fand ich die Herangehensweise ein bisschen schade.
Ach, er versucht dann
er nimmt die Songs dann auf, ja, weil er kennt sie ja noch.
Ah, okay, er nimmt die auf und versucht es dann zu vermarkten, okay.
Ja, er geht dann damit, na klar, auf Tour und Chartstürmer und so, ja.
Witzig. Okay, das ist natürlich eine witzige Wendung. Aber das, was du gerade gesagt hast, die Welt zu zeigen, wie sie ohne die Beatles wäre, oder die Welt zu zeigen, wie sie ohne die Beatles ist, ich frage mich aber, warum ausgerechnet die Beatles? Also mein Leben wäre jetzt nicht, ich bin großer Musikfan, auch so, dieser Beat-Kultur und der Mucke, die auch zu der Zeit entstanden ist, nicht nur in England, sondern auch international, meine Welt wäre jetzt nicht großartig anders, wenn es die Beatles nicht gegeben hätte. Außer, dass sich halt so Bands voneinander influenced haben, ne? Und auch Paul McCartney, John Lennon mit vielen anderen Musikern zusammengearbeitet haben. Aber ich weiß nicht. Ich hätte mir, glaube ich, eine andere Band ausgesucht, ja.
Sowas denkt man, sowas denkt man immer. Aber das liegt auch oft daran, dass man einfach die ganzen Influences nicht genau kennt.
Ja.
So ohne Scheiß, ich wette, jeder Mensch da draußen ist schon mal auf irgendeine Anspielung gestoßen, die auf Psycho zurückgeht von Hitchcock. Aber die wenigsten haben den Film heutzutage überhaupt noch gesehen. Aber deswegen würden sie auch sagen, dasselbe wie du, der Film würde mir nicht fehlen. Aber sie würden es schon merken, wenn er fehlte, weil es dann diese ganzen Anspielungen auf diesen Film nicht gäbe.
Ja.
Es wird schon eine Lücke hinterlassen. Das ist ja wie so eine Kettenreaktion. Wie so ein kleiner Stein, den du ins Wasser wirfst und die Wellen werden immer größer. Weißt?
Ja, stimmt.
Ja.
Es ist so ein bisschen wie mit der Liste des Todes. Wenn du da so ein Glied rausnimmst, ne, so, dann muss ja jemand anderes dafür reinkommen. Und dann hast du vielleicht, dann geht aber diese, ist eine andere Influenz drin quasi, ne? Eine andere Einflüsse sind plötzlich drin und es bewegt sich alles in eine andere Richtung. Ähnlich wie bei Back to the Future 2, ne? Da entwickelt sich die Zukunft ja auch in eine andere Richtung, nur dadurch, dass Marty den Almanac mit zurückgebracht hat, ne? Und spielt der Film auch so ein bisschen mit Zeitreise-Tropes? Mit solchen Dingen?
Nee, das jetzt nicht.
Eher mit so einer globalen Amnesie wahrscheinlich, ne?
Ja, was heißt eine globale Amnesie? Die Leute wissen ja einfach nicht, dass es das jemals gab.
Okay.
Und trotzdem zeigt der Film uns nicht, wie die Welt wäre, wenn es die Beatles nicht gäbe, weil die gibt es da einfach nicht, aber die hinterlassen da keine Lücke. Das ist das, was ich so fand, was der Film für ein vermisstes Potenzial hatte. Verpasstes Potenzial so.
Hat er denn so viel Originalmusik? Also ich könnte mir vorstellen, dass der Film irgendwie startet und dann fängt schon mit einem Beatles-Song an.
Boah, also so en Detail habe ich es jetzt nicht mehr parat. Okay. Das ist schon wieder 2 Jahre her oder so, dass ich den gesehen habe. Aber ja, natürlich gibt es viel Beatles-Musik, weil
okay. Er
nimmt die ja dann wieder neu auf. So.
Okay, okay.
Der Typ, der den... Ich weiß gar nicht mehr, wer ist denn das überhaupt? Das war auch... Himesh Patel.
Ist der Lily auch Patel, James. Echt?
Ed Sheeran as himself. Ach, den gibt's auch.
Okay. ja, aber das ist interessant, weil viele Filme, ne? Also von Danny Boyle haben sehr starken Soundtrack, muss ich sagen. Da ist ein guter Mix aus Originalscore und auch aus ja, so bekannten Stücken, Popstücken, Rockmusik, elektronische Musik ist auch ganz häufig, ne? Und halt eben sehr, ja, so wie die Bildsprache, auch die Musik sehr energiegeladen, ganz viel, ne? So die einzelnen Sequenzen. Sag noch bitte, Yesterday, würdest du den empfehlen? Also wenn man so schon dabei ist und...
Also ich sag mal so, der Film tut keinem weh. Es ist leichte Unterhaltung, aber er tut nicht weh. So. Aber er hätte da noch ein bisschen... mehr Impact haben können, meiner Meinung nach. Mhm. Aber wie gesagt, wenn er euch im Streaming über den Weg läuft, macht es ruhig mal an.
Ist das eigentlich so eine Beatles-Fanboy-Verneigung oder ist das nur das Szenario?
Also eine Verneigung vor der Musik ist es schon, ja klar.
Okay.
Ja.
Also ist Danny Boyle wahrscheinlich schon so, ich meine, wie kann es anders sein als Brite, ne?
Ja.
Beatles-Fan, wobei ja. Es gibt ja noch die Stones, die viel zu unterrepräsentiert sind, wenn du mich fragst. Und Keith Richards in Fluch der Karibik zählt nicht.
Oh, was eine geile Rolle.
Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr, also ich hab das gewusst, dass er wahrscheinlich in dem Film auftaucht, aber ich muss sagen, ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft.
Ja, okay.
Noch einen cooleren Auftritt, ja. Dass er da jetzt mit Gitarre sitzt, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber egal, anderes Thema. ja, das war ein bisschen zu on the nose, ne?
Kurz sagen.
Ja, dann gibt es eigentlich nichts Neueres, ne? Hat der gute Mann jetzt, obwohl doch, der hat da noch irgendwas gemacht nach Yesterday. Was hat er denn gemacht?
Nee, danach kommt 28 Years Later.
Danach kommt 28 Years Later. Mhm. Dann hat er während Corona so gar keinen Bock gehabt, irgendeinen Film zu machen.
Er hat noch eine so Miniserie gemacht, aber die habe ich nicht gesehen.
Welche?
Pistol heißt die, über die Sex Pistols.
Pistol, okay, über die Sex Pistols, witzig. Ja. Ja, die musikalische Verbindung, die ist bei Danny Boyle immer da.
Gut, womit wir jetzt endlich dazu kommen, worüber wir eigentlich die ganze Zeit
reden wollen. Ja, ein Film, auf den wir uns halt riesig freuen, ne? Also für mich ist das schon so ein, einfach nur wegen dem Trailer. Alleine wegen dem Trailer.
Der ist verdammt geil, ja.
Der ist verdammt geil, es ist einer der besten Trailer, die irgendwie letztes Jahr, dieses Jahr vermarktet wurden, rausgespült wurden,
Er
macht viel Hoffnung, zeigt nicht zu viel, macht einfach, gibt so ein gutes Stimmungsbild rüber und deshalb haben wir das ja auch so in unserem Cold Open da drin, um ein bisschen Stimmung zu machen. Also hast du wunderbar ausgewählt, Niklas, diesen Cold Opener, wirklich schön. Ja, das ist schon, das catcht einfach, ne? Ich finde es sehr total spannend. Das muss nicht immer so viel sein, es muss einfach immer auf der visuellen, audiovisuellen Ebene reicht es einfach, was zu haben, was irgendwie die Leute so mit sich zieht, ne? Und
ja. So
geht's mir halt auch. Als ich das gehört habe, den Cold Open, da dachte ich mir so, wow, geil, ich hab voll Bock jetzt, ich will jetzt diesen Film sehen.
Und, ja, man hat auch so Bock.
Ja, und im Zuge dessen haben wir uns halt nochmal 28 Days Later reingezogen und 28 Weeks. Und jetzt wollen wir mal noch hier in dem letzten Teil unseres Podcasts ein bisschen gucken, würde ich sagen, wie baut 28 Years Later auf diesen beiden Vorgängerfilmen auf? ein bisschen spekulieren vielleicht. Vielleicht hast du ja eine Idee. Also mir fällt super schwer, da irgendwas mir auszumalen. Vor allem, da ich dir ja auch eben erzählt habe, ich dachte immer, Ralph Fiennes hätte im ersten oder zweiten schon mitgespielt. Dabei ist das überhaupt gar nicht der Fall. Ein Virus verwandelt Menschen in rasende Monster. Also wir haben hier ein postapokalyptisches Drama. Großbritannien. Im ersten Teil ist es auch noch nicht so ganz klar. Da wird es zumindest angedeutet, dass das nur auf der Insel dieses Virus tobt quasi, ne? Dass das gar nicht den Rest der Erde irgendwie heimgesucht hätte.
Ja, wo, also nee, ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube auch nicht.
Also zumindest ich glaub,
das konzentriert sich schon sehr auf die Insel, da hast du recht, ja.
Ja, ich weiß nicht genau, ich habe den zweiten leider nicht mehr fertig geschafft, ob es da irgendwie einen Beweis dafür gibt.
Ja.
Okay. Ja.
Der zweite spielt, also das Ende des zweiten spielt so ein bisschen auf den ersten Teil an, weil da hast du nämlich so eine mit dem Camcorder gefilmte Sequenz, wo Infizierte auf den Eiffelturm zurennen. Also da haben sie auf jeden Fall das Festland erreicht, ja. Wahrscheinlich durch den Eurotunnel oder sowas, könnte ich mir vorstellen.
Ja. Stimmt.
Ja.
Aber mir fällt gerade der inoffizielle dritte Teil ein, ne? Das ist ja World War Z dann wahrscheinlich. Mit diesen rennenden, schnellen, rennenden Zombies. Das ist,
ich glaube, das ist lustig, ne? Viele Leute glauben ja, dass Boyle diese Zombies erfunden hätte. Das ist ja nicht richtig.
Aha.
Aber populär gemacht wurden sie durch ihn dann.
Wo kommen diese rennenden Zombies her?
Also es. Also so in der Form, wie wir sie heute kennen, schon von Boyle. Aber es gab mal so einen Zombie-Film aus Italien, aus den 80ern. Da gab es auch schon Zombies, die gerannt sind. Aber ich glaube, dieser Film wurde dann so mit dem Aussterben des Zombie-Genres, das war ja in den 90ern übelst out, da gab es überhaupt keine Zombie-Filme mehr. Das wurde dann so ein bisschen damit vergessen und dann kam es erst so ein bisschen durch Danny Boyle dann wieder. Und spätestens seit The Walking Dead. Wobei, nee, da stimmt, da sind sie dann wieder nicht gerannt.
Walking Dead ist ein cooles Stichwort, weil
der Anfang das Opening, ist genau gleich, ja.
Genau, das Opening ist so eine Hommage an 28 Days Later. Rick Grimes wacht auf im Krankenhaus, ne? So wie hier Cillian Murphy im Krankenhaus aufwacht und durch leere Straßen zieht.
Jim.
Ist auch so ein Punkt, den ich notiert habe. Viele, viele, viele Zombie-Filme, die nach 28 Days Later kamen, haben ganz viele Anspielungen auf 28 Days Later.
Ach ja, hau mal ein Beispiel raus.
Ja, unter anderem diese rennenden Zombies, würde ich sagen. Dieses Szenario mit Brandon Gleeson, dass er dann in diesem Hochhaus sich mit seiner Tochter versteckt. Das gibt's bei World War Z auch so ähnlich. Dass da eine Familie ist, wo dann quasi Brad Pitt und seine Familie dann so einmal durchatmen können und dann ziehen sie gemeinsam los oder wollen gemeinsam losziehen. Das ist in World War Z ziemlich gleich. Genau, die rennenden Zombies, das hatte ich gerade schon. Und diese Hommage, das wäre noch so ein Ding, was mir aufgefallen wäre. Die Hommage vom Opening, ne? Was ich mir halt überhaupt gar nicht erklären kann. Was noch eine Sache, die auch sehr positiv ist, muss ich sagen, ist natürlich die Charakterzeichnung in 28 Days Later. Die geht schon relativ weit, finde ich auch schon sehr sehr, sehr, ja, sehr detailliert, sehr liebevolle Charakterzeichnung. Also man könnte meinen, Danny Boyle hat seinem Cast auch gesagt, ey, spiel das halt so, wie ein echter Mensch wahrscheinlich auch agieren würde und nicht wie so eine Maschine, die irgendwie im Überlebensmodus ist, sondern zeig halt auch mal Gefühle, weißt du so, zeig Emotionen. Lass halt auch ein bisschen Zeit dafür, ne, im Film und nicht so durchrushen.
Jim wird gar nicht so als so eine Art Killermaschine inszeniert, die sonst von Männern in solchen Filmen immer erwartet wurde. Was für mich auch ein bisschen das Ende so out of character fallen lässt.
Ja. Dass er dann so transformiert ist.
Ja, er hat dann ja dieses, also Jim, wenn ich, ja. Ich habe den Film länger nicht mehr gesehen, aber ich habe halt in Erinnerung, dass er dann dieses komische Rage Berserker-Ende hat und das fand ich damals irgendwie unpassend für seinen Charakter so.
Also er ja gut, seine Figur, er hat ja eine Heldenreise hinter sich bis zu diesem Zeitpunkt, ne? Auch das, der erste Infizierte, den er töten muss und so, das ist ja dann für ihn quasi so ein Milestone auf dem Weg seiner Reise, ne? Und das wird so wird das ja auch, also das ist quasi die Grundlage dafür, dass er gegen Ende dann schon so eine Killermaschine ist, ne? Nur hier geht's dann halt, ich glaube, im Film war ja auch so eine Line, dass es sind im Grunde, ist es egal, ob es Infizierte sind oder nicht Infizierte, es bleiben einfach Menschen, die Menschen töten, ne? Das ist, das ist ja das, was dieser Armeeoffizier da so treffend feststellt. Und ich weiß aber, was du meinst. Das wirkt ein bisschen out of character, ja, wie du schon gesagt hast. Außer,
Oder zumindest hat er sich vielleicht zu schnell an diese neue Welt gewöhnt oder so, weiß ich nicht.
Das ist mir auch ein bisschen, nein, also die Motivation, warum er so zu so einem überzeugenden Killer wird, ist natürlich, er will die Frauen retten, ganz besonders eben diese Selina hieß sie, glaube ich, weil er sich in sie verknallt hat, ne?
Ja.
Und das ist natürlich...
Ja gut, das und weil er es auch generell nicht einsieht, die Frauen einfach der Sklaverei und der Vergewaltigung zu überlassen.
Genau.
Den Missbrauch.
Und
das sagt doch irgendwann dieser, was ist denn das, so ein Sergeant oder sowas? Der sagt das doch ganz stumpf so, ja, wir haben diese ganze Sache hier nur als Lockvogel erfunden für irgendwelche Frauen, die dann hierher kommen, damit wir sie so als Sexsklaven halten können.
Naja,
das ist Wahnsinn, ey.
Naja, dieser Kommandant, also
dieser
Truppe.
Genau, ja.
Also er hat seinen Männern Frauen versprochen. Er hat gesagt, ich weiß nicht, ob das die Soldaten entschieden haben oder er selber, aber da ging es darum, unser Überleben sichern wir nur dadurch, indem wir uns fortpflanzen. Und dazu brauchst du halt nun mal Frauen. Und die sind wahrscheinlich die ersten Frauen, die denen da in 28 Tagen über den Weg laufen. Was wir jetzt auch noch nicht angesprochen haben, ne? Das sollen ja 28 Tage nach so einem katastrophalen, viralen Ausbruch sein, ne? Virusausbruch.
Ja. Von Affen übertragen.
Ja, stimmt.
Von Affen übertragen und es ist wohl so, die Wissenschaftler haben mit Ebola herumexperimentiert.
Richtig, der Prolog, ich wusste es doch.
Genau. Und deswegen argumentiert Boyle ja auch immer wieder, dass das hier kein Zombie-Film sei, sondern das sind keine Zombies, sondern das sind Menschen, die mit Wut infiziert sind. Deswegen spricht man ja vom Rage-Virus.
Ja.
Und das ist auch das schlussendlich, was diesen Film so ein bisschen von den Zombie-Filmen der alten Schule unterscheidet, ne? Weil die Zombie-Filme der ersten Stunde von Romero und wie sie alle hießen, diese Filme waren ja eher so eine Metapher für die Angst vor einem Atomkrieg und vor dem Kommunismus und so und vor dem Kalten Krieg. Das sind ja alles Ängste, die gibt es im Jahr 2003 nicht mehr. Ja? Da gibt es keine Angst vor irgendeinem Atomkrieg oder sonst irgendwas. Hier geht es so tatsächlich... Jetzt,
was? Nicht so wie jetzt.
Nicht so wie jetzt, genau. Und da geht es dann wirklich eher so um die Angst vor irgendwelchen Pandemien.
Ja.
Das, was wir ja dann wirklich vor 5 Jahren am eigenen Leibe erfahren mussten, wie schnell sowas gehen kann, ja. Der Epilog von Planet der Affen lässt grüßen, ey.
Gut, dass
du sagst. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen.
Ja. Es ist eigentlich, genau, es ist Planet der Affen, weiß jetzt nicht, war es Revolution? Ja, Revolution, der erste mit James Franco auch.
Genau,
ne?
Ja.
Da ist, auch Forschung an Affen, die dazu führt, dass die Menschen nachher aussterben, ne? Oder sich zurückentwickeln. Da ist ja auch dann eben dieses Virus, was da freigesetzt wird und Leute dadurch eben super zurückentwickelt, primitiv werden. Fähigkeit zu sprechen verlieren, vor allem, ja. Das, was uns Menschen ausmacht. Oder eine der Sachen, die uns Menschen ausmacht. Ich muss aber sagen, also dieses 28 Days Later, oder in der letzten Betrachtung des Films, dachte ich mir so, wow, also es wirkt alles noch ein bisschen, es könnte auch später sein. Es ist nicht gerade mal nur ein Monat her, sondern ich hatte schon so das Gefühl, dass könnte vielleicht, ja, also so zeitlich passt es irgendwie nicht so ganz. Ich habe dann danach ja nochmal 28 Weeks Later angefangen und der kommt mir dann, also da wirkt es dann, als wäre es ein bisschen vertauscht, die Titel, hätte ich jetzt gesagt. Da habe ich so das Gefühl, okay, das könnte jetzt kurz nach der Katastrophe sein. Und der andere Film wiederum, der fühlt sich also an, als wäre es viele Wochen, Monate später.
Ach, du glaubst, die Gesellschaft ist da ein bisschen zu unrealistisch schnell zusammengebrochen?
Ja, und auch sehr isoliert alles irgendwo, weißt du? Das sind mir viel zu wenig, also es wirkt viel zu ausgestorben alles schon, so nach einem Monat. Und viel zu vermüllt und viel zu heruntergekommen, als dass es so auf den Titel passen könnte. Aber das ist nur so mein Eindruck jetzt gewesen. Was die Charakterzeichnung trotzdem noch angeht, wollte ich noch sagen, also das gilt ja für jeden, für jede Figur in dem Film. Nicht nur jetzt die Hauptfigur Jim, gespielt von Cillian Murphy, sondern, ich meine, wie gesagt, so Brandon Gleeson, der gefiel mir besonders gut, muss ich sagen. Habe ich gerne so seinem Charakter-Arc verfolgt mit seiner Tochter
zusammen. Den gucke ich aber immer gerne zu, egal was der macht irgendwie.
Sowieso, das stimmt. Ja. Er spielt auch so gut Bad Guys, ne? Das,
der kann ein richtiges Arschloch sein. Ja. Allein, ne?
Guck mal, in Königreich der Himmel, da spielt er auch so einen fiesen Kreuzritter-Kommandanten. Also macht er wirklich gut. Ja, also er hat diesem Film meiner Meinung nach auch noch einen guten Push, gibt er dann so gegen Hälfte des Films, ne, wo die dann aufeinandertreffen.
Krass, ja, auch, ne, wie starbesetzt der Film für dieses Genre ist, ey. Das war mir auch, das habe ich auch für die längste Zeit vergessen, ey, wie krass das auch im zweiten Teil ist, ey.
Oh ja, da habe ich nicht schlecht gestaunt, ja.
Ja, über den Cast, ey, das ist wirklich krass.
Ja. Ich habe den zweiten Film gestartet, hatte dann so nebenbei irgendwas noch gemacht und dann den Anfang geguckt, dann habe ich irgendwie was getippt, was vorbereitet, was recherchiert, habe den da so laufen gehabt, auf Deutsch, so dass ich den Dialog folgen kann und plötzlich kam eine Synchronstimme rein, wo ich dachte, oh interessant, wer hat denn die Stimme? Und dann gucke ich wieder hin, es ist einfach Jeremy Renner, den ich da überhaupt nicht erwartet hätte in dem Film.
Ja. Vor allem Idris Elba, ey.
Ja, der passt wiederum. Guck mal, der erste Teil ist halt so authentisch britisch. Und also auch was den Cast betrifft, ne? Und der zweite ja dann.
Boah, ich wollte gerade sagen, ne?
Da ist ein bisschen durcheinander.
Wenn ein Typ in so einen urbritischen Film reingehört, dann so ein Brandon Gleeson, Alter.
Ja.
Ja. Okay, man muss jetzt auch sagen, Idris Elba, ne, das war ja auch so ein bisschen. Also es war in der frühen Phase seiner Karriere. Der hatte erst 2005, eigentlich hat er erst in dem Jahr so richtig durchgestartet. Davor hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filme gemacht zwischen 99 und 2005.
Ja.
So, und dann kam 2007 und seitdem siehst du ihn andauernd. Also es war so sein Kick-Off-Jahr.
Also ich habe Idris Elba, wo habe ich den denn zuerst gesehen? Ich weiß gar nicht. Der ist aber, hat sich schon einen Namen gemacht durch, Beasts of No Nation. Ja, wobei der war viel später. Aber Idris Elba, der hat sich schon einen Namen gemacht durch The Wire. Ich habe das später geguckt, 2010, 2011. Da gab es das schon ein paar Jahre. Aber da muss er wohl schon in Erscheinung getreten sein, ne? Für die HBO-Serie. Da hat er auch so einen zwielichtigen Typen gespielt. Ich will jetzt mal gucken, jetzt bin ich neugierig.
Das ist schon 2002 bis 2004.
Das war 2002, Spiel, genau. Ja. Da kannte ich ihn aber schon.
Davor hat er so ewig viele Serien-Credits, aber immer nur so eine Folge, zwei Folgen. Also ich glaube, mir ist er erst wesentlich später aktiv aufgefallen.
Ah, hier, American Gangster. Da habe ich ihn, glaube ich, zum ersten Mal richtig... Ja, Rock'n'Roller natürlich, da hat er auch eine coole Rolle. Cooler Sidekick von Gerard Butler. Ja. Ach, ich mag ihn. Ich mag ihn.
Ich auch.
Ja, ja. Wir verlieren jetzt viel Zeit auf Idris Elba, aber ist einfach ein cooler, charismatischer, sehr positives, happy face Darsteller.
Ja.
Deshalb, also, ja, ja, stimmt. Rock'n'Roller war für mich ein großes Ding. Den mochte ich sehr damals, ja. Siehst du, und ich habe danach erst The Wire gesehen und mir so gedacht, ah cool, guck mal, Idris Elba ist da mit drin. Ja, so war das.
Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, gut, Idris Elba, cooler Typ, stimmen wir überein. Ich habe noch eine letzte Frage an dich.
Bitte.
Zu 28 Days Later.
Ja.
Du, ich liebe ja immer diese Fragen. Ich habe manchmal das Gefühl, dich fuckt das, aber ist mir egal. Du als Kameramann, wie findest du denn die Kameraarbeit in diesem Film? Du weißt ja, das wurde mit Camcordern gedreht damals, ne? Ich weiß gar nicht, wie man das professionell bezeichnet.
Mini-DV habe ich gelesen.
DV-Kameras, genau.
Mini, ja. Nee, noch schlimmer, Mini-DV.
Canon XL1.
Warte, die gucke ich mir jetzt an. Canon XL1. Jetzt bin ich gespannt. Sicher XL?
Also es steht hier so bei Wikipedia. Ich habe da
keine Ahnung. Ich sehe sie. Ah, sehr cool, sehr cool. Ja, ja, ja. Okay, ja gut. Original Price. 588.000 Yen. Interessant, aber hat einen 35mm Sensor, EF Lenses vor 35, Februar 98, 3 CCD, 1 Drittel Zoll CCD Image Sensors for Processing. Ja, interessant, sieht aber dann trotzdem doch noch ein Ticken beschissener aus, als man meinen könnte, dass so eine Kamera hergibt. Also ich habe auch gelesen, dass für die allermeisten Shots diese Mini-DV-Kameras genutzt wurden und ja, in vielen Szenen sieht es halt echt matschig aus, ne? Da sind sehr viele schöne Bildideen dabei, aber ich muss sagen, so alles in allem, ich habe das jetzt auch hier nur auf dem iMac geguckt, nicht auf dem Fernseher unten.
Ja.
Wobei ich mir permanent die Frage gestellt habe, also weiß ich nicht, ob es da ein HD-Upscale-Remaster gibt, ob das überhaupt funktioniert technisch. Vielleicht heutzutage durch AI, aber nicht gut gealtert, würde ich jetzt so aus, mit den Mitteln, mit denen ich es geguckt habe, ist das nicht gut gealtert. Also der zweite Teil sieht tausendmal besser aus. Da mochte ich auch die Kameraarbeit, soweit wie ich ihn gesehen habe. Gefiel mir richtig gut, diese Shaky Cam. Schönes, körniges Bild, aber dafür gestochen scharf und nicht so am Abkacken in den, vor allem im Lowlight, weißt du, so in Stellen, wo es super dunkel ist. Ja, aber gut, dass du mich dran erinnerst. Ich wollte da eh nochmal sagen, also das finde ich wirklich nicht gut. Ist nicht gut gealtert. Ich verstehe auch nicht, was das sollte. Authentizität, ja, aber ob das, also ich weiß nicht. Ich finde, zum Teil hat das dem Film mehr geschadet, als dass es was gebracht hätte.
Also meine Theorie ist natürlich zum einen, dass das so ein bisschen auf die Stimmung des Films einzahlen sollte. Also dass du nicht so einen clean Look hast, sondern eher so einen dreckigen Look, der dann halt mit dieser verlassenen Zivilisation vielleicht so ein bisschen harmoniert. Und das andere Ding ist ja, die haben ja wirklich Orte in London sperren lassen für diese Dreharbeiten, die wirklich sonst des Todes überrannt sind. Die Westminster Bridge, den Piccadilly Circus, die Oxford Street und so. Und die hatten da immer nur 45 Minuten Zeit.
Ja, das habe
ich auch gehört. So lang durfte da niemand lang fahren und lang laufen. So, und wenn du einfach mal so eine kleine Kamera hast, die du mal eben schultern kannst, ohne jegliche Probleme und wenig Equipment, dann rennst du halt kurz dahin, nimmst die Szenen auf. Und dann kannst du dich wieder verpissen.
Ja.
Diese eine Szene, wo der Doppeldecker auf der Seite liegt, da hatten die nur 20 Minuten Zeit für. Das ist ja der Wahnsinn, ey.
Helf mir, Doppeldecker auf der Seite, wo... Ist das am Anfang auch?
Ja, da läuft Jim an so einem
Doppeldecker-Bus
vorbei, der auf der Seite liegt.
Ja. Ich war gerade bei dem Flugzeug.
Kein Doppeldecker-Flugzeug.
Diesen roten Bus.
Genau, ja. 20 Minuten. Ey, das muss ich dir nicht sagen. 20 Minuten schaffst du gar nichts an einem Set, ey.
Na, dann hast du mich noch nicht drehen sehen.
Okay, du musstest auch keinen Bus umkippen.
Nein. Ey, ohne Frage, das ist logistisch, ist das krass, aber voll. Dafür hast du bei einer Hollywood-Kamera hast du dafür hast du ja aber auch die entsprechende Crew, die entsprechende Manpower, die dann hilft.
Klar,
ne?
Ja.
Ist ja nicht so, dass da nur der Regisseur alleine steht und die Kamera bedienen muss. Du hast jetzt eben gesagt, es wirkt halt dreckiger, wenn du damit meinst, amateurhaft, weil das ist ja, ja, das ist ja der Effekt, den er dadurch erzielen wollte, war ja, dass es wie so von Amateurkameras, glaube ich, abgebildet werden sollte. Also quasi wie Leute, die, ja, andere Überlebende, die ihn quasi beobachten. Und krasses Gegenbeispiel ist ja Michael Mann, der ja auch so Amateur Digitalkameras genutzt hat, ne? Für beispielsweise so Collateral oder Miami Vice. Da hast du ja auch so einen DV-Look, sag ich mal, oder eher etwas. Ein Look, der mehr so an eine Fernsehreportage erinnert, als an einen Kinofilm. Und und ich finde, dass man kann diesen Look auch authentisch erzeugen und diesen Look so auch wollen und rüberbringen, aber ich finde einfach bei 28 Days Later so auf die Dauer, dadurch, dass wir größere Monitore jetzt haben, schärfere Bildwiedergabe, das ist einfach nicht gut gealtert. Ich finde das, also das hat mich teilweise so, ja, hat's mich ein bisschen erschüttert, wie kacke das halt zum Teil aussah. Ja, einfach, ja. Also ich hätte es wirklich nicht, und ich bin da wirklich sehr wohlwollend, gehe ich mit so Ausreißern um, weißt du? Wirklich wohlwollend, dass ich mir denke, ach cool, ist ja interessant, ist ja spannend, dass die das hier mit DV-Kameras so cool inszeniert haben. Aber nee, cool war da irgendwie das Wenigste. Es sieht einfach sehr matschig und technisch unausgereift aus, weißt du? Das ist es. Und die Sorge habe ich beim iPhone gedrehten 28 Years Later zum Beispiel nicht. Weil diese verdammten iPhones sind so weit, was Codecs, also die Art, wie aufgezeichnet wird, in was für Dateiformaten und so auf dem iPhone, was du für Möglichkeiten hast, besonders bei wenig Licht oder bei der Farbkorrektur, da mache ich mir irgendwie gar keine Sorgen. Warum? Weiß ich nicht. Ob das auch so eine Art Proof of Concept sein soll, zu sagen im Nachhinein, guck mal, ich habe den ersten Film irgendwie auf Mini-DV gedreht, den nächsten drehe ich jetzt auf einem iPhone. Ich weiß nicht, ob der Workflow so viel besser ist am Set oder so viel schneller. Also, es muss ja irgendeinen Grund geben, außer der Grund kann ja nicht sein, zu sagen, wir nehmen ein iPhone und lassen es aussehen wie eine Arri oder wie eine Red. Weißt du, wie ich meine? Also wie eine Hollywood-Cine-Kamera. Das kann ja nicht der Sinn und Zweck dessen sein. Weil dann gehe ich auf einen etablierten Workflow. Also will ich einen bestimmten iPhone-Look haben oder ich will ein Proof of Concept schaffen und sagen, guck mal, das ist mit einem iPhone möglich. Weil also anders kann ich es mir nicht erklären. Was soll der Sinn und Zweck sein? Jetzt im Nachhinein heißt es ja 28 Days Later, sollte so einen authentischen Charakter dadurch haben. Aber du hast mich als Kameramann gefragt, ich habe geantwortet.
Ja, ich finde das, find das spannend, ey, dass du. Ja, wenn du das, also wenn du es nicht findest, dass es nicht gut gealtert ist, ich kann es schon nachvollziehen, klar.
Da du den zweiten Teil so häufig gesehen hast, gib uns doch mal einen kleinen Ausblick. Wie kann der dritte Teil jetzt, 28 Jahre danach, was kann der jetzt noch für eine krasse Querverbindung haben zum ersten Teil? Achso, der erste Teil hat alternative Enden, wusstest du das?
Ich habe mal davon gelesen, ich glaube, ist das nicht auch mit Jims Tod in einem davon? Genau, ja.
Es gibt drei oder vier alternative Enden und Ich habe zwei gesehen. Eins war ein bisschen so eine überstilisierte Traumsequenz und das andere war eben genau das gleiche Ende, wie es jetzt ist. Nur eben, dass Jim da überhaupt gar nicht Teil dessen ist. Also sprich, sie konnten ihn nicht retten, ne? Ja. Da gibt es ja dann diese überstilisierte, traumartige Krankenhaussequenz, wo sie ihm das Leben rettet und man weiß es nicht. Und dann wacht er doch auf und dann sind sie alle glücklich und vereint in so einem Landhaus. Und genau das gleiche gibt es dann nochmal ohne Jim.
Ja. Ja, aber ich meine irgendwie gelesen zu haben, dass es wohl, dass sein Tod wohl nicht gut ankam, so bei Test-Audiences, und dann haben sie es irgendwie doch nochmal genau ein bisschen abgeändert. Gut, also Teil 2, Teil 3. Also Teil 2 ist besser gealtet, weil der wurde dann scheinbar doch wieder mit, ich sag mal, professionellem Equipment gedreht. Ja. Ich finde den, ich finde den stimmungsvoll. Ich finde manche Szenen, ich kann dir bis heute nicht sagen, woran das liegt, schwer zu ertragen irgendwie. Also zum Beispiel die, wir spoilern doch jetzt, der Film ist 20 Jahre alt, komm ey. Die Szene, in der Jeremy Renner verbrennt, ey, ich finde das so wahnsinnig schwierig mit anzusehen.
Oha.
Weil ich weiß nicht, oh, habe ich dich jetzt gespoilert? Sorry, ich wusste nicht, wie weit du gekommen bist.
Ja, ich guck den aber noch fertig, ey.
Okay.
Alles ja, gut. Alles gut, ich find's krass gerade, was du da beschreibst, ja.
Schwer zu ertragen irgendwie. Ja, weil irgendwann wird halt einfach London, also die Insel, die wohnen ja innerhalb von London in so einer Quarantäneinsel über die Themse, und da wird dann irgendwann einfach alles mit so Gasbomben zugebombt, so mit so Napalm und so. Ja, und das ist schwer zu ertragen. Oder auch irgendwann, da gibt es einfach diese Szenen irgendwie, da bricht er dann irgendwann wieder das Wutvirus aus und dann läuft alles durcheinander, Menschen und Infizierte. Und irgendwann bekommt das Militär einfach so einen Schießbefehl und schießt auf alles, was sich bewegt. Und da laufen halt auch, wie gesagt, einfach noch ganz normale Leute rum. Und es ist schon irgendwie, ich weiß nicht, warum es so inszeniert ist, aber ich finde es irgendwie hart, manche Szenen. Ich fand auch schon die Szene ganz am Anfang hart, wo sie noch in dieser Scheune sind. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht einfach, wie diese Oma da, als sie zerrissen wird, geschrien hat. Aber irgendwie fand ich auch das schon schwer anzugucken, ey.
Ja.
Ganz, ganz, ganz intensiv inszeniert. Vielleicht ist es sogar das, ey. Ich meine, okay, der zweite Teil ist ja gar nicht mehr von ihm, von Danny Boyle. Aber er hat schon irgendwie an dem Film mitgewirkt. Hat er nicht? Nein, hat er auch nicht.
Nee, verdammt. Auch nicht als Producer oder als, der hat irgendwie gar nichts damit zu tun gehabt. Nee,
hat irgendwie gar nicht. Okay, krass. Ja. Hätte ich jetzt gedacht, dass er wenigstens irgendwie produziert hat. Aber gut, die werden sich ja sicherlich an ihm orientiert haben, so an der Tonalität der Reihe.
Total, so. das sieht man auch, finde ich.
Ja, genau. Und dementsprechend gibt es auch da wirklich harte Szenen. Der Film endet ja dann, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, damit, dass wir auch wieder mit so einer Camcorder-Aufnahme sehen, wie Infizierte auf den Eiffelturm zurennen. Das ist dann so das Zeichen, alles klar, das europäische Festland ist auch eingenommen.
Ja.
Das ist dann übrigens wieder 28 Tage später.
es gibt einen Zeitsprung, ja?
Genau.
So ein.
Ja, also der Anfang des Films, das hast du ja auch gesehen, der beginnt ja damit, dass die Infizierten irgendwann alle verhungert sind nach 28 Wochen, deswegen fängt der Film dann an. Und dann am Ende gibt es nochmal 28 Tage und da haben sie dann irgendwie ihren Weg aufs europäische Festland geschafft. Vielleicht durch den Eurotunnel, vielleicht auch nicht.
Ja.
Und deswegen habe ich mir dann auch erhofft, okay, dadurch, dass das Ende jetzt so offen ist, wird es doch sicherlich einen 28 Monate später geben. Der kam dann aber hingegen nie. Und jetzt haben wir fast 20 Jahre vergangen, ja, und jetzt haben sie sich gedacht, weißt du was, dann sind wir jetzt näher an den 28 Jahren als auch den 28 Monaten. Und deswegen kriegen wir jetzt die 28 Years Later. Ja, viel ist über den Film nicht bekannt, ne? Ja. Wir wissen, dass Ralph Fiennes eine Rolle spielen wird, vielleicht sogar die Hauptrolle, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn als so ein Sidekick oder so gecastet haben.
Glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Es ist wohl irgendwie so, dass...
Aaron Taylor Johnson.
Was?
Aaron Taylor Johnson wird, glaube ich, die Hauptrolle spielen.
Ach, der ist der... Ja, okay. Na gut.
Oder so, okay, aber aus seiner Perspektive, ne, werden sie es
ja,
wahrscheinlich.
Ja, okay. Aber er wird sicherlich trotzdem irgendwie zu diesem Hauptsquad gehören oder
ja.
So. Also Ralph Fiennes. Okay. Ja. Also der Film scheint darauf anzuspielen, dass die auf so einer Art Insel leben und die allerdings keine richtige Insel ist, sondern die schon noch irgendwie mit dem Festland verbunden ist. Aber halt so schwer bewacht, ja, wir sehen da irgendwelche, also es sieht aus, als hätten sich so ein Fort aufgebaut, so eine Festung, ne? Wir sehen da riesige Holzpflöcke, die in die Luft ragen, mit Spitzen oben drauf und so weiter und so fort.
Das ist auch der Drohnenshot aus dem Trailer ist auch
genau.
Diese Insel.
Genau. Ja, und dann scheint es wohl so zu sein, dass sie diese Insel für was auch immer verlassen müssen und dann wird uns wahrscheinlich so eine Art Fish-out-of-water-Geschichte präsentiert werden, weil zumindest die jüngeren Charaktere in diesem Film haben diese Insel vielleicht noch nie verlassen. Das heißt, die wissen ja gar nicht, wie geht es denn auf dem Festland eigentlich so zu? Was ist denn da? Gibt es da überhaupt noch Infizierte? Natürlich gibt es da welche, sonst wäre der Film irgendwie langweilig, ne? Aber wie ist es da? Wie verhalte ich mich da? Und so weiter und so fort. Die werden sicherlich so eine Art Survival-Training gehabt haben auf dieser Insel, aber wie es dann auf dem Festland zugeht, denke ich mal, sehen wir dann ab heute im Kino. Denn wir veröffentlichen ja donnerstags und das heißt, der Film startet heute.
Also husch, husch ins Kino mit euch.
Ja, ich werde wahrscheinlich auch heute Abend reingehen.
Ja, same, same, same. Dieses Thema mit dem Verhungern, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Wird wahrscheinlich im nächsten Teil hier weitergesponnen werden, so nach dem Motto, ja, die sind verhungert und quasi gestorben, die Infizierten, was sie von Infizierten zu Zombies macht, weil sie dann wieder auferstehen oder so. Das, also, weiß ich nicht. Seitdem ich den ersten Teil jetzt nochmal geguckt habe, sehe ich den Trailer zum dritten Teil auch mit ein bisschen anderen Augen nochmal. Und also, ich denke nämlich, Danny Boyle wird auch mehr Bezug auf den ersten Teil nehmen als auf den zweiten. Wenn er da wirklich überhaupt nichts mit zu tun hatte. Ja, je nachdem, ja, was da an. Und ich meine, du hast auch Alex Garland. Also, vielleicht retconnen sie den ja komplett. Also ich wüsste jetzt auch nicht, warum sie da Bezug drauf nehmen sollten, müssten. Weißt du, was ich meine?
Das ist gut möglich, ja.
Ja,
wenn schon. Ich meine, da gibt es ja auch eigentlich gar nicht viel zu retconnen, ne? Aber
nee, das wahrscheinlich auch nicht. Du weißt es besser, ich hab ihn ja jetzt nicht ganz gesehen, aber
ja.
Ja, und natürlich die Idee mit den Kindern, ne, mit Figuren, die tatsächlich die normale Welt nie kennengelernt haben und nur die Quarantäne kennen, beziehungsweise die Dystopie. Ja, sehr gespannt. Über die Trailer haben wir ja hier auch schon ein paar Mal gesprochen. Viele Totenschädel, die da aufgestapelt sind und natürlich ein mutmaßlich zombifizierter Cillian Murphy.
Das finde ich so geil, ey.
Ja, ja. Wie sich die Leute, das Internet einfach da drauf gestürzt hat, ne? Das ist
ja
großartig,
Mann.
Ey. Ja. Großartig. Ja. Niklas hat schon gesagt, guckt euch den Film an. Ach so, Jack O'Connell spielt ja auch noch mit. Den mag ich sehr gerne. Der ist ein bisschen, ja, der ist noch nicht so ganz im super Mainstream. Im
Olymp angekommen.
Ja, im Hollywood-Olymp. Der hat so ein paar kleinere Geheimtipp-Filme, wie ich finde, aber
der ist aber auch schon lange im Geschäft.
Der ist schon lange im Geschäft, ja, aber ja, ich finde halt ja, vor allem dieser Knastfilm. Oh, wie hieß der nochmal? A Prayer Before Dawn, kann das sein? War das überhaupt Jack O'Connell? Ne, jetzt rede ich aber hier Mist. A Prayer Before Dawn, war das der, wo er diesen Muay Thai? Ne, das war gar nicht Jack O'Connell. Joe Cole ist das. Ja, siehst du, ich verwechsel hier die zwei. naja. Vielleicht ist er auch Front und Center des Films. Man weiß es nicht. Aus der Perspektive von einer Figur wird er sicherlich erzählt werden. Ja. Vielleicht bringt hier auch Ralph Fiennes seine Oscar-Performance. Dieses Jahr saß er ja schon sehr heiß auf dem Stuhl und hat schon ein bisschen gehofft, dass er jetzt sein Name genannt wird für Konklave. Also gönnen würde ich es ihm. Ob es jetzt so ein 28 Years Later sein wird, weiß ich nicht. Je
das
nachdem,
weiß ich auch nicht.
Ja, also in Schindlers Liste Hätte es ja auch schon klingeln können, müssen. Wobei müssen. Da, er da. Ja, er war da wahrscheinlich aber mit Isaac Stern. Wie heißt er denn?
Ben Kingsley.
Mit ihm zusammen war er, glaube ich, nominiert als bester Nebendarsteller, schätze ich mal. Und dann hat Kingsley, wenn er überhaupt nominiert gewonnen? War. Ja, ich meine schon, Ben Kingsley hatte da seinen Oscar, bester Nebendarsteller. Hier eine kleine Korrektur aus dem Schnitt. Niklas hat mich direkt nach der Aufnahme darauf hingewiesen. Ben Kingsley hat natürlich nicht den Oscar für Schindlers Liste gewonnen, sondern für Gandhi als bester Hauptdarsteller. In dem Sinne, liebe Leute, wir hoffen, euch hat's gefallen. Niklas, vielen, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht, hier mal ein bisschen die Filmografie von Danny Boyle zu covern und eben schon mal ein bisschen Stimmung für 28, für die 28-Reihe zu machen.
Finde ich auch.
Genau. Für nächste Woche haben wir auch schon was Cooles geplant. Bis dahin. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Du hattest jetzt, habe ich gesehen, über The Disaster Artist bei A42 gesprochen. Yes. Sehr cool. Ich habe schon reingehört. Das gefiel mir schon sehr gut, was ich da gehört habe. vor allem, du hast The Room ja gar nicht gesehen, Alter. Das Was?
Hast du den gesehen?
Ja, sicher.
Alter.
Ja, also nicht jetzt mit voller Aufmerksamkeit und bestimmt auch mal, also, aber guck mal rein. Das
ja, ich weiß nicht wie.
Gibt's den nicht bei YouTube oder so?
Okay. Nee.
Okay.
Also legal kriegst du ihn nur bei Tommy Wiseau selbst.
Was?
Ja.
Okay, Leute, schickt mal dem Niklas über Instagram einen Link zu The Room. Genau. Wir würden uns alle freuen. Bis yes. dahin.
Guten Ritt.
Sehr gut.
Viel Spaß im Kino bei 28 Years Later. Ab.